Wer die Kunstcouch mal live erleben möchte, hat dazu die einmalige Gelegenheit,
am 11. Dezember in die Schauburg in Karlsruhe zu kommen. Da bin ich, Jacqueline Scheiber, gemeinsam mit Lara Ermer auf der Bühne. Lara Ermer ist Psychologie-Enthusiastin und Comedian. Sie hat auch ein Buch geschrieben. Und ich freue mich auf einen, ich glaube, sehr launigen und intensiven Abend mit euch Zuhörerinnen und Zuhörern der Kunstcouch und denen, die es noch werden wollen.
Alle näheren Informationen hierzu findet ihr in den Shownotes sowie auf den Social-Media-Kanälen der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe.
Die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit auf die Ohren.
Willkommen bei einer neuen Folge der Kunstcouch, ein Podcast der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe mit Jacqueline Scheiber, Autorin und studierte Sozialarbeiterin.
Und gegenüber von mir sitzt Gloria Grabmeier, wie gewohnt, klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Und es geht genau um das, was wir gerade machen,
nämlich
miteinander sprechen.
Genau, heute widmen wir uns gemeinsam dem Thema Kommunikation.
Wobei eigentlich ist Kommunikation mehr als nur miteinander sprechen. Das ist ja das Einmaleins, dass man lernt, sprechen ist die eine Sache, aber nicht miteinander sprechen und durch Körpersprache oder Mimik ist genauso eine Form der Kommunikation.
Genau, so wie man ja auch sagen kann, es gibt paraverbale Kommunikation, also die Art und Weise, wie Worte gesprochen werden oder stimmliche Elemente wie Tonhöhe, Lautstärke, Sprechtempo, Sprachmelodie, aber auch schriftliche und visuelle Darstellungen sind eine Form der Kommunikationsart. Dementsprechend passt die Verschränkung mit den Werken von der Kunsthalle Karlsruhe auch besonders gut.
Man hat sicher schon mal diesen Satz von Paul Watzlawick gehört, man kann nicht nicht kommunizieren. Der hat aber auch weniger so bekannte Sätze gesagt. Der hat zum Beispiel auch gesagt, jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt. Das heißt, mit jedem Person, jedem Wesen eigentlich, mit dem ich kommuniziere, weil man kann ja auch mit Tieren auf eine Art und Weise kommunizieren, spielt nicht nur eine inhaltliche Ebene mit, sondern auch, in welcher Beziehung man zueinander steht.
Und da gibt es ja dann auch noch ergänzende Modelle, wo nochmal andere Ebenen eingeführt werden. Da können wir später ja auch noch drauf zu sprechen kommen mit dem Ohrenmodell von Schulz von Thun. Das kennen vielleicht auch einige von unseren Hörern und Hörerinnen.
Warum hat uns das eigentlich so interessiert? Wir machen uns ja immer gemeinsam mit der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe Gedanken drüber, was wir gerne besprechen möchten, wozu es auch vielleicht wenig so zusammengefasst auf einem Fleck zu finden ist. Ich finde, das ist auch sozusagen der große Vorteil von dem, was wir hier gemeinsam machen dürfen, dass wir beide dann in so einen Tiefgang gehen und uns das anschauen. Und Kommunikation ist eigentlich so ein Thema, das auch so omnipräsent ist, immer mitschwingt. Und gleichzeitig hat sich da unfassbar viel getan in den letzten Jahrhunderten, aber auch vor allem in den letzten 100 Jahren, was gerade so die Verschriftlichung, die Zugänglichkeit als auch die Digitalisierung in letzter Konsequenz angeht.
Ja, und du spannst ja schon einen großen Bogen zu der Vielfalt an Themen, zu denen wir heute kommen. Vielleicht starten wir nochmal ganz basic mit der Kommunikationspsychologie, also ein Teilbereich der Psychologie, die sich mit der Analyse und Gestaltung von Kommunikationsprozessen befasst. Also da wird untersucht, wie Menschen Informationen austauschen, Gedanken und Gefühle ausdrücken und Beziehungen dadurch auch gestalten können. Also Kommunikation ist ein ganz wesentliches Element in dem, wie wir miteinander in Kontakt kommen.
Und für jede Beziehung ist irgendeine Form von Kommunikation lebensnotwendig, denn es gibt ja auch, daran erinnere ich mich noch aus meinem Studium, ganz, ganz hässliche Experimente, wo man Säuglingen verwehrt hat, mit ihnen zu kommunizieren, beziehungsweise sich von ihnen abgewandt hat, und das wirklich teilweise tödliche Folgen hatte. Das heißt, wir als Menschen sind eigentlich auf diesen Zuspruch und darauf, dass jemand auf uns reagiert, angewiesen.
Ja, also Kommunikationsstörungen können ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das, was du beschrieben hast, setzt ja auch so ein bisschen voraus, dass es jemanden gibt, der als Gegenüber sich zur Verfügung stellt. Und da gibt es Studien aus der Bindungsforschung, dass je nachdem, wie elterliche Bezugspersonen auf Kinder reagieren, das auch eine Auswirkung darauf hat, wie letztlich der Bindungsstil entsteht. Es gibt aber auch andere Kommunikationsstörungen, wie zum Beispiel physische Barrieren. Da hast du ja auch schon so ein bisschen einen Vermerk dazu gemacht mit der Digitalisierung. Aber auch kulturelle Unterschiede oder emotionale Zustände können verändern, wie wir miteinander gut im Kontakt sein können und wie wir kommunizieren.
Und letztlich natürlich Sprache an sich und welche Sprache spreche ich. Wir kennen es vielleicht auch, je nachdem, wenn ich mich im Ausland bewege und ein paar Phrasen oder Sätzen in der jeweiligen Landessprache kann, fühle ich mich vielleicht wohler, als wenn ich an jedem Ort versuche zu entziffern oder herauszufinden und mich viel weniger orientieren kann, weil ich auch mit Menschen in Geschäften oder auch im persönlichen Kontakt nicht so leicht kommen kann.
Und ich habe auch immer eine besondere Faszination im Urlaub. Ich weiß nicht, wie es da dir geht, aber manchmal, wenn ich in Ländern bin, wo ich die Sprache nicht spreche, finde ich das total spannend, dass es einfach ganze Kulturen oder ganze Länder gibt, die eine völlig andere Sprache sprechen, die aber genauso Sachen beschreiben können und wo Phänomene kultur- und sprachübergreifend ja genauso vorhanden sind. Und dass Kommunikation schon etwas ist, egal wo auf der Welt man geboren ist, das ist ein ganz wesentlicher Teil in dem, wie wir als Menschen funktionieren.
Das finde ich voll schön und sehr beruhigend und mir geht es auch ganz oft so. Also ich habe das zum Beispiel erst viel später in meinem Leben verstanden, auch mit der Tatsache, zweisprachig aufgewachsen zu sein, was für ein großes Fenster das mir auch geöffnet hat, so im Nachhinein, weil ich merke, und es geht, glaube ich, fast allen Menschen so, die dann noch eine Zweit-Drittsprache auf Muttersprachenniveau lernen oder sich aneignen, dass man damit irgendwie sein Denken auf so eine Art und Weise erweitern kann und darf. Und so manchmal möchte ich was auf Ungarisch sagen, weil ich mir denke, das ist in der Sprache viel präziser, als es auf Deutsch sein kann.
Ich kenne das total gut. Ich bin ja auch bilingual aufgewachsen und für mich ist es so, dass wenn ich Sachen bespreche, die für mich emotional relevant sind, also in meiner Beziehung, mache ich das viel lieber auf Englisch, weil ich in der Sprache irgendwie näher dran bin, an dem etwas zu beschreiben, wie es mir geht. Also da macht es natürlich auch einen Unterschied, in welchen Sprachen man aufwächst und welche Sprichwörter man dann vielleicht auch kennt.
Die Art und Weise, wie wir sprechen, ist auch natürlich ein total markantes Merkmal dafür, wo wir herkommen, wie wir sozialisiert worden sind. Man spricht da auch manchmal von so linguistischem Kapital. Man weiß, dass zum Beispiel in akademischen Kreisen Sprache verwendet wird, die für außenstehende Personen total schwer zu entschlüsseln ist. Und auf der anderen Seite weiß man auf ganz natürliche Art und Weise, Menschen in unterschiedlichen regionalen Färbungen, die Dialekt sprechen, versuchen sich auch in städtischeren Regionen anzupassen. Gleichzeitig zeigt eine Studie 2011 in der Schweiz, dass Menschen, die Dialekt sprechen, mehr Sympathie und Authentizität zugeschrieben wird, aber weniger Kompetenz in formellen Kontexten. Das heißt, die Art und Weise, wie wir sprechen, lässt auch in erster Linie oberflächlich Rückschlüsse ziehen, die ihren Ursprung aus gesellschaftlichen Klischees haben, weil natürlich heißt das nicht, dass jemand, der im Dialekt spricht oder jemand, der jetzt eine wissenschaftliche oder fachliche Sprache nicht beherrscht, weniger klug ist oder weniger gebildet ist. Aber es gibt einfach so eine Färbung, aus welchem Bereich man kommt und es signalisiert eine Gruppenzugehörigkeit oder auch den Ausschluss dessen. Und gerade diese emotionale Verbindung oder auch das, was wir mit der Art und Weise, wie wir uns mitteilen können, assoziieren, hat sich ja gerade, ich würde sagen, in unserer Generation relativ stark geändert. Das heißt, da sind dann Telefone aufgekommen, da sind SMS aufgekommen, E-Mails und jetzt in aller Verkürzung nochmal tatsächlich irgendwie Nachrichtendienste. Es gibt ganze, ich sag ganz bewusst unter Anführungsstrichen Generationen, die sagen, sie haben Angst vorm Telefonieren. Mhm. Das heißt, es findet so ein wahnsinniger Wandel statt in der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Und ich möchte das eigentlich relativ wertfrei mal in den Raum stellen und einfach sagen, ja, also man beobachtet eine Veränderung in der Art und Weise, in der Ausführlichkeit. Vor allem aber auch werden diese Verkürzungen geprägt durch eben Emojis und Memes. Sie haben es in den letzten Folgen immer wieder schon mal angesprochen, dass auch das neue Sprachcodes sind und neue Dinge vermitteln. Und da muss man irgendwie auch Teil dieses Milieus sein, um es zu verstehen. Ich habe kürzlich versucht, meiner Mama ein Meme zu zeigen und sie hat überhaupt nicht verstanden, warum ich das lustig finde. Und gleichzeitig kann man zum Beispiel auch sagen, das Adaptieren von Anglizismen im Sprachgebrauch, also diese Vermischung, dieser Wandel, den Sprache mitmacht, da muss man natürlich auch, oder muss man nicht, aber wenn man am Zahn der Zeit bleiben möchte, dann darf man sich diesen Entwicklungen nicht ganz verwehren.
Und ich finde, dass, wenn wir das jetzt mal einfach in den Raum legen, ist schon spannend, weil früher hat man mit Menschen, weiß nicht, via Brief kommuniziert und dann hat das Wochen gedauert, bis der Brief mal zugestellt wurde, dann hat die Person geantwortet, dann hat das wieder Wochen gedauert, um eine Antwort zu bekommen. Und diese Unmittelbarkeit, die hat schon auch was in der Gesellschaft verändert, dass man jetzt eine Nachricht schickt jemandem auf einen Messenger-Dienst und dann A, meistens sehen kann, ob die Person es schon gelesen hat und dann, dass das auch eine andere Form von Dringlichkeit erzeugt, dass man dann auch eine Antwort haben will und was da für unterschiedliche Erwartungen auch entstehen, dass das auch einen großen Einfluss darauf hat, wie wir miteinander in Kontakt sind und dass wir Geduld oder dass wir Verständnis dafür, dass Postwege halt manchmal Wochen dauern, dieses Verzagen nach einer Antwort von einem Liebesbrief ist ganz was anderes, als wenn man jetzt datet und dann jemanden anschreibt und dann eher sofort enttäuscht ist, dass sich die Person nicht meldet oder dann Bewertungen darüber entstehen, wie schnell jemand antwortet, weil man ja weiß, okay, die Person hat es gelesen, die könnte mir auch gleich antworten.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich kenne das wirklich viel aus meinem Umfeld, auch wie das gewichtet wird, wie schnell sich jemand zurückmeldet und natürlich kann man das auch damit auf die lange Bank schieben. Also gerade auch wenn ich davon grundsätzlich abraten würde, emotionale oder herausfordernde Gespräche auf eine schriftliche Kommunikation zu übertragen, ist es trotzdem so, dass vielen Menschen das leichter fällt, ein Problem jetzt über eine Nachricht oder so anzusprechen. Und dann jemanden warten zu lassen, ist natürlich auch bitter. Aber es ist einfacher, als wenn jemand vor mir steht oder mich anruft. Und ich habe mir das letztens angeschaut, man kann auf vielen Telefonen sehen, wie viele Mitteilungen am Tag man bekommt. Und ich habe immer auch so das Gefühl persönlich, ich komme nie hinterher mit dem Zurückschreiben. Also mich stresst das extrem, wenn ich weiß, auch so ganz normale Freundinnenschaft pflege, dass man mal sich bei jemandem meldet und sagt, hey, wie geht's dir, was läuft bei dir? Und nach der dritten Nachricht vergesse ich wieder zu antworten und auf einmal sind 2 Wochen vergangen. Und ich habe aber irgendwann so einen Frieden mit mir geschlossen und habe gesagt so und versucht das auch jetzt in meinem Umfeld zu kommunizieren. Fast mein gesamter beruflicher Alltag läuft über solche Benachrichtigungen in irgendeiner Form, ob das jetzt E-Mails sind oder Textnachrichten. Und das ist in so einer Häufigkeit da, dass mich das teilweise so wahnsinnig ermüdet, Textnachrichten zu schreiben, vor allem längere Gespräche, dass ich eben auch lieber mal jemanden eine Stunde anrufe.
Und du beschreibst da was ganz, was Wesentliches, weil was du machst, ist eigentlich Metakommunikation. Also, dass du darüber kommunizierst, wie du kommunizierst. Und das kann oft Missverständnisse total vorbeugen oder die aufklären, indem man transparent macht, wie funktioniert denn Kommunikation schriftlich für mich? Das kann man ja auch mit Menschen machen, die man neu kennenlernt, dass man sagt, hey, ich bin nicht so die Schreiberin, aber ich freue mich über Sprachnachrichten. Oder mir ist es wichtig, eine Nachricht am Tag von dir zu bekommen, wenn wir in einem engeren Verhältnis zueinander stehen, wenn man zum Beispiel jemanden neu kennenlernt und daten anfängt. Oder man sagt gleich, hey, ich bin total unzuverlässig in dem, wie ich rückmelde, das hat mit dir nichts zu tun, das ist eher mein Ding, wie ich in Kommunikation gehe, aber ich melde mich dann, wenn ich Zeit habe, ich mag mir dafür auch Zeit nehmen. Das löst ganz andere Bilder beim Gegenüber aus. Also Metakommunikation ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt, um gelingende Kommunikation zu gestalten.
Aber wie glaubst du, kann man sich überhaupt über den eigenen Kommunikationsstil bewusst werden?
Ich glaube, dass das schon damit zu tun hat, wenn man sich darüber austauscht, also zum Beispiel im Freundeskreis, dass man da auch vielleicht die eine oder andere Irritation schon erlebt hat, wenn man irgendwie selber immer sehr schnell zurückschreibt und dann hört man von einer Person aber 3 Wochen mal gar nichts. dass das manchmal Konfliktpotenzial birgt. Und wenn man das aber anspricht in dieser freundschaftlichen Beziehung, dass man dann die Perspektive dazulegen kann, das hat mit dir gar nichts zu tun, sondern das hat mit dem zu tun, wie mein Alltag strukturiert ist, dass ich manchmal, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt kann ich 10 Minuten antworten, dann entsteht fast sowas wie ein Dialog und dann ist es plötzlich weg. Und ich könnte da sowas sagen wie, hey, ich muss jetzt los, damit es irgendwie klar ist, kommt jetzt keine unmittelbare Rückmeldung. Aber das setzt auch so ein bisschen voraus, dass ich antizipieren kann, wie es der Person geht, wenn ich jetzt einfach dann nach einem Gespräch, wie wir nicht im Lokal aufstehe und gehe. Ja, also das würde ja auch eine Erklärung bedürfen, so Informationen zu kommunizieren, die nicht so leicht verfügbar sind, wie wenn man sich gegenüber sitzt. Dass man so ein bisschen mehr mit berücksichtigen muss, in welchem Rahmen ist man gerade miteinander im Austausch. Und da proaktiv in die Kommunikation geht.
Ich glaube, es ist auch wichtig, sich ein bisschen bewusst zu machen, und das werden wir nachher noch vielleicht ein bisschen ausführlicher anschneiden, aber grundsätzlich bewusst zu machen, dass wir gar nicht darauf ausgelegt sind, so viele Gespräche gleichzeitig zu führen, was jetzt natürlich möglicher geworden ist. Und wenn ich mir nur überlege, da ein Gruppenchat und da dann noch und da, und dann gibt's auf einmal schon so, ich würde sagen, zwischen 5 und 8 Chatverläufe, die fast täglich in irgendeiner Form bewegt sind. Und wenn ich mir dann wieder überlege, wie oft ich in meinem Leben gleichzeitig 8 Gespräche führe, also das muss man schon auch immer wieder so auf diese analoge Ebene heben, um vielleicht auch einzuordnen, was ist denn realistisch, mit wie vielen Menschen kann ich in so einem engen Kontakt stehen und mit wie vielen nicht.
Ja, absolut. Und was man auch in Studien jetzt interessanterweise herausgefunden hat, ist, dass wir im Zeitverlauf von Jahr zu Jahr weniger sprechen. Also zwischen, ich glaube, 2005 und 2018 ist die Anzahl der täglich verwendeten Wörter von 16.000 auf ungefähr 13.000 zurückgegangen. Und da erklären die Autorinnen das so, dass sie davon ausgehen, dass eben diese digitalen Kommunikationsmittel dafür mitverantwortlich sind, dass viel von dem, wie wir kommunizieren, sich verlagert in die digitale Welt und wir dann selber im sprachlichen Austausch nicht mehr so viele Kapazitäten haben.
Das finde ich unfassbar spannend und habe ich so auch noch nie gehört. Was man schon vorher ein bisschen immer wieder zuschreibt oder einteilt, ich habe mir das dann angeschaut, im 1990 gab es eine Studie dazu, wie die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind. Also nochmal vorausgeschickt, wir sprechen da jetzt wieder über Männer und Frauen und ich glaube, es gibt dazwischen auch viele Abstufungen, aber Tatsache ist, dass in der Wissenschaft bzw. in der Studienlage vor allem diese klassischen Geschlechterrollen untersucht werden. Und dann sagt man natürlich so, Frauen würden eher dazu neigen, beziehungsorientierter zu kommunizieren, kooperativer zu sein. Männer neigen dazu, kompetitiv oder statusorientiert zu kommunizieren. Und was ich aber total wichtig finde, ist, dass das ganz klar herausgekommen ist, dass das überhaupt nicht biologisch determiniert ist, sondern dass das einfach sozial erlernt ist und ganz, ganz stark vom kulturellen Kontext abhängt.
Ja, und auch von Kindererziehung und wie Familienfürsorge betrieben wird. Also wird bei einem Jungen es genauso gefördert, wenn der über seine Emotionen spricht oder wenn der grundsätzlich Sachen erzählt? Oder ist das was, was selektiv bei Mädchen mehr gefördert wird? Und dass das natürlich dann langfristig auch Auswirkungen hat. Ein gutes Beispiel ist auch, wenn Söhne immer nur mit ihren Müttern über ihre Emotionen sprechen, weil die Väter als diese Bezugsperson nicht über deren eigenes Innenleben sprechen, dass das dann auch so ein bisschen diesen Bias schärft, dass viel Sprechen eher mit Frauen assoziiert ist. Und es hat in den 2000ern ein Buch gegeben, ich glaube, das hieß irgendwie Frauen sind von der Venus und Männer sind vom Mars oder so. Und da hat man erstmals erforscht, wie viel tatsächlich Frauen und wie viel Männer im Alltag sprechen. Und da sind sehr große Unterschiede festgestellt worden. Und das war dann so ein bisschen eine Erklärung dafür, na ja, Frauen brauchen halt mehr Ansprache. Und da gab es dann so ein bisschen überspitzte Darstellungen, dass wenn die Männer von der Arbeit nach Hause kommen, haben die quasi alle ihre Worte aufgebraucht und dann ist die Frau noch da, die vielleicht den ganzen Tag irgendwie Care-Arbeit gemacht hat und wenig soziale Ansprache hat und die will dann ihre 15.000 Wörter noch loswerden und der Mann denkt sich nur, oh Gott, bitte, sie möge mir nicht mehr so viel erzählen.
Was für ein Klischee.
Was für ein Klischee, genau. Und deswegen finde ich es spannend, dass jetzt in den neueren Studien eigentlich nie so ganz klassische archaische Unterschiede festgestellt werden. Es gibt schon immer wieder Altersgruppen, wo in manchen Studien dann herausgearbeitet wird, dass zum Beispiel bei Frauen zwischen 25 und 65 Jahren, die schon gesprächiger sind als Männer in derselben Altersgruppe, aber dass es eben sehr selektiv manche Altersspannen betrifft und nicht grundsätzlich geschlechtsspezifisch ist. Und dass die Entstehung jedenfalls mit was mit der Sozialisation zu tun hat und nicht zurückführbar ist auf biologische Faktoren wie Hormone als Hauptursache oder so.
Ich finde das eher spannend, weil man im Nachhinein oder in Konsequenz und Reaktion darauf, ich auch in der Recherche auf mehr gestoßen bin, wo man sagt, was sind eigentlich die Gemeinsamkeiten und worauf kann man sich einigen, als so geschlechtsspezifische Unterschiede nochmal herauszuarbeiten.
Und wo Kommunikation auch eine große Rolle spielt, ist natürlich in der Kunst, weil da gibt es auch unterschiedliche Ebenen an Kommunikation. Die kann stattfinden zwischen KünstlerInnen und BetrachterInnen. Oder zwischen Künstlerinnen und ihrem Werk, zwischen dem Werk und der Betrachterin, aber auch zwischen den Künstlerinnen untereinander, weil oft nehmen ja Werke auch in irgendeiner Form Bezug auf andere Werke. Das heißt, auch da ist Kommunikation ein ganz wesentlicher Teil.
Und um die Kunst zu verstehen, und ich hoffe, dass wir euch das immer wieder versuchen zu beweisen, muss man nicht Kunstgeschichte studiert haben, aber es hilft natürlich vor allem, mit diesem Wissen auf Bilder zu blicken und die unterschiedlichen Codes zu verstehen. Also ich spreche jetzt nur für mich, das tue ich in den allermeisten Fällen auch nicht, deswegen bin ich total dankbar, wenn unsere Metas aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe uns noch ein bisschen näher erklären, was bedeutet. Aber grundsätzlich kann man solche Bilder auch betrachten und in Kommunikation damit treten, ohne dass man jetzt wirklich alle
Codes dekodieren kann. Genau. Aber das macht schon noch mal einen besonderen Reiz aus in der Kunstgeschichte. Ein Werk, wo man Symbole zum Beispiel auch deuten kann, ist von Adolf Schröter. Malvolio liest den im Garten gefundenen Brief aus 1873.
Und da sehen wir einen Herrn spazieren durch einen Garten. Der ist ausgerüstet mit einem Janker, so einem Jackerl über den Schultern und einem Hut. Und er liest ganz aufmerksam einen Brief, den er in die Hand bekommen hat. Im Hintergrund sieht man zwei, drei, ich würde mal sagen, heimliche ZuseherInnen, also man sieht so ein bisschen einen Narren und eine junge Frau und einen älteren Herrn und die schauen ihm so ein bisschen hinterher.
Mit der von Jacqueline beschriebenen Darstellung illustriert der Künstler Adolf Schröter eine Szene aus Shakespeares Komödie »Was ihr wollt«. Der hier zentral dargestellte Malvolio wird als ein strenger, ordentlicher und humorloser Mann charakterisiert. Malvolio ist der Verwalter der Gräfin Olivia, die als eine begehrte, attraktive Adlige beschrieben wird. Weil Malvolio mit seiner Strenge die nächtlichen Gelage der Personen rund um Olivias Onkel Tobias gestört hat, wollen die sich nun an Malvolio rächen. Ihr Plan? Ein gefälschter Liebesbrief, verfasst in Olivias Handschrift, soll Malvolio glauben lassen, dass die unerreichbar wirkende Gräfin Olivia heimlich in ihn verliebt sei. Der Künstler Schröter zeigt hier den Moment, in dem Malvolio den Brief liest. Es ist Malvolio anzusehen, dass ihn die Worte berühren. In dem Brief steht auch, dass Malvolio als Erkennungszeichen seiner Liebe gelbe Strümpfe mit sich überkreuzenden Strumpfbändern tragen und sich besonders extravagant benehmen soll. Und so stellt ihn Schröter auch dar. Malvolio kommuniziert mit seiner Kleidung und merkt nicht, dass er Teil eines Spiels, heute würde man es Prank nennen, geworden ist. Genau das macht die Szene so spannend. Kommunikation wird zur Falle. Malvolio hält die geschriebenen Worte für wahr und die drei tatsächlichen Urheber des Briefs amüsieren sich im Versteckten darüber, dass Malvolio auf die gefälschte Nachricht reingefallen ist.
Was man jetzt bei dem Gemälde von Schröter auch schon sich fragen kann, ist, da stehen diese Personen hinter dem Malvolio und versuchen eigentlich einen Blick auf seine privaten Worte zu finden, vermeintlich, weil sie haben es ja selber geschrieben, aber das weiß er nicht. Ist heute auch immer wieder ein Thema, wie privat darf meine Kommunikation sein? Ist es ein Recht auf Privatsphäre? Darf ich von meinem Freund, meiner Freundin die WhatsApp-Chats lesen? Wie siehst du das?
Das ist ein Thema, das in der Paartherapie immer wieder eingebracht wird, weil das als Vertrauensbruch erlebt wird, wenn im Geheimen die Nachrichten gelesen werden. Ich finde es wichtig, dass die Menschen da miteinander im Kontakt sind und gemeinsam klären, ob das gewünscht ist. Also, dass das keinesfalls heimlich stattfindet, weil natürlich, so wie es das Briefgeheimnis gibt, immer noch, man darf Briefe, die an andere Menschen adressiert sind, nicht öffnen und lesen, gilt das in Extension ja natürlich auch für digitale Kommunikationskanäle. Damit kann man das als Vertrauensbruch werten. Und dass da, wenn die Partnerin oder der Partner den Wunsch hat, einen Einblick zu bekommen in die Kommunikation, würde ich eher einladen, über das Motiv zu sprechen. Was ist denn das, was da vermutet wird oder wo entsteht da eine Unsicherheit? Und dass da trotzdem die Privatsphäre der Person aber gewahrt wird, weil das ein Stück weit auch ein Grundrecht ist.
Ein Phänomen, das auch den Malvolio hier ereilt, ist ja auch heutzutage was total Bekanntes, nämlich so unterschiedliche Betrugsmaschen im Sinne der Kommunikation. Das fängt bei einer SMS an, in der drin steht, hallo Mama, ich habe mein Handy verloren, bitte überweise mir, bis hin zu gefälschten Anrufen. Ich habe da auch vielleicht an der Stelle, manchmal mache ich das hier gerne, einen Literaturtipp. Martina Hefter hat ein Buch geschrieben über Love Scamming. Das heißt, es werden einfach Accounts gemacht und sie sieht das auch sehr kritisch und differenziert, meistens von Menschen, die im globalen Süden leben und unter wirklich erschwerten Bedingungen versuchen, irgendwie daraus wirklich ein Geschäft zu machen. Die machen sich so Fake-Accounts und fangen dann an, über soziale Medien Beziehungen aufzubauen. Meistens suchen sie sich ältere Frauen oder offenbar alleinstehende Frauen. Und in Hey, guten Morgen, wie geht es dir, liest man von so einem Dialog, wo die Hauptprotagonistin weiß, dass sie von einem Love-Scammer gescammt wird und dann aber gleichzeitig mit dem enttarnten Love-Scammer weiter chattet und da sich eine ganz spannende Geschichte daraus ergibt.
Und was thematisch jetzt nicht damit zusammenhängt, aber was vom Wort her mich jetzt daran erinnert hat, ist zum Beispiel auch das Phänomen Love-Bombing. Also diese Liebesüberflutung, die manchen Menschen begegnet, das passiert am Anfang von Dating, dass man so übermäßig mit Aufmerksamkeit, Geschenken oder Liebesbekundungen gleich zu Beginn der Beziehung überschüttet wird, mit dem Ziel, die Person zu manipulieren und zu kontrollieren. Und das ist eine Form der psychologischen Manipulation, die hat mich jetzt auch so ein bisschen an das Werk erinnert, weil die dazu dienen kann, eine Person emotional abhängig zu machen und Macht über sie zu erlangen. Also da gibt's auch ganz viele Phänomene, die kommunikativ relevant sind.
Und gerade im Kindesalter fangen wir in Wirklichkeit ja schon an, durch das, was wir zur Verfügung haben, also Schreien, Lächeln, Blickkontakt, irgendwie mit der Welt in Berührung zu kommen. Und man beschreibt das als ein Format von Interaktionen als Grundlage für den Spracherwerb. Das heißt, die Studienlage zeigt auch ganz klar, je mehr man mit Kindern spricht, auch wenn sie noch nicht sprechen können, desto eher wird die Sprachentwicklung gefördert, beziehungsweise je weniger mit ihnen man spricht, desto mehr Probleme wird es da geben im Aufwachsen.
Genau, also die Babys brauchen Interaktion, um Bindung aufzubauen und um Vertrauen zu entwickeln. Und wenig Interaktion hat oft auch einfach ein gemindertes Urvertrauen zur Folge oder Angst oder Unsicherheit, Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung. Und weil durch diese Interaktionen Babys lernen, die Umwelt zu erkunden und zu verstehen und ihren Wortschatz auszubilden. Und was ich auch immer spannend finde, ist, dass es gibt immer wieder so Diskussionen, ob man jetzt in dieser Babysprache mit Babys sprechen soll oder nicht. Da gibt's immer wieder unterschiedliche Haltungen dazu. Grundsätzlich ist es aber wesentlich, dass man mit ihnen sozial interagiert, weil sie dann auch durch die Mimik ganz viel sich abschauen und da in Bezug gehen. Und es gibt schon nachweislich Belege dafür, dass bestimmte Stimmlagen Babys darauf besser reagieren, so wie sie sich zum Beispiel von tiefen Stimmen auch besser beruhigen lassen. Also auch da macht die Sprachmelodie oder die Intonation einen großen Unterschied.
Das finde ich sehr spannend. Gleichzeitig weiß man natürlich auch, dass nicht eben, haben wir am Anfang schon erwähnt, Sprache jetzt nicht das Nonplusultra der Kommunikation sein muss. Das heißt, auch Menschen, die zum Beispiel gehörlos sind oder keinen Spracherwerb hatten, können über alternative Kommunikationsformen sich verständigen, wie zum Beispiel eine Gebärdensprache.
Ja, und ich finde Gebärdensprache insgesamt eine spannende Sprache, die man auch lernen kann, weil es einen ganz eigenen Einblick in eine bestimmte Community ermöglicht. Was man auch machen kann, ist, dass man mit Babys schon sehr früh Gebärden einübt, weil die diese früher machen können, als sie sprechen lernen. Also es gibt dann manche Zeichen für mehr oder genug oder für Milch oder für Mama oder Papa. Und wenn man ihnen die schon früh beibringt, dann haben die eine deutlich bessere Fähigkeit, sich selber auszudrücken und weniger Frustrationserfahrungen. Also da gibt es auch ganz spannende Belege dazu, dass sich das lohnt, nicht nur grundsätzlich Gebärdensprache für Menschen, die eine Hörbehinderung haben, zu erlernen, sondern auch mit allen Kindern das sehr früh schon zu machen.
Was natürlich auch so diese universelle Verständigung von Gebärdensprache fördern würde.
Ja.
Weil ich finde es oft ganz schade, dass eben schon auch so eine von der Gesellschaft abgegrenzte Form der Verständigung ist. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass das vielleicht in der Schule auch ein Thema gewesen wäre, um da einfach auch inklusiver als Gesellschaft zu agieren in der Kommunikation.
Und es ist auch total praktisch. Ich habe mit meinem Mann mal besprochen, wir könnten auch Gebärdensprache lernen, wenn man sich über weite Distanzen so unterhalten kann, ohne dass man sich hören können muss. Also bei einem Konzert zum Beispiel kann man dann mit manchen Gebärden sich auch gut verständigen, ohne das Telefon verwenden zu können zum Beispiel.
Das ist ein guter Input. Mit Konzert hast du eh schon so ein gutes Stichwort geliefert, nämlich wenn ich auf Konzerte gehe, dann bewege ich mich meistens in einem Echo meiner eigenen Blase. Und das ist natürlich was, was heutzutage ein ganz, ganz großes Thema ist, vor allem seit dem Aufkommen von sozialen Medien, aber auch natürlich in Zeiten politischer Unsicherheiten, ist der Begriff Echokammer ja ein sehr geflügeltes Wort geworden.
Ja, man hat ursprünglich ja mal Filterblase verwendet, wenn man beschrieben hat, dass NutzerInnen in zum Beispiel sozialen Medien in erster Linie für sie vermeintlich relevante Informationen präsentiert bekommen. Und da geht es eher um ein technisches Herausfiltern von Informationen. Während die Echokammer ja dann eigentlich auch beinhaltet, dass die Dinge, die wir in sozialen Medien zum Beispiel mehr konsumieren, uns auch vom Algorithmus dann wieder mehr angezeigt werden. Und im Englischen sagt man Engagement, eine höhere Beteiligung oder eine höhere Aktivität stattfindet.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass all diese Apps und Plattformen darauf programmiert sind, so viel Zeit wie möglich darauf zu verbringen, weil dann auch die Monetarisierung über Werbungen etc. lukrativer ist für die Hersteller. Und dieses Bestätigen der eigenen Sichtweise ist einfach etwas, was sich gezeigt hat, dass Menschen natürlich dann länger draufbleiben, als wenn sie die ganze Zeit mit Dingen konfrontiert werden, die eben nicht mit ihrem eigenen Weltbild zusammenpassen, was einerseits auch was Gutes haben kann, weil zum Beispiel denke ich mir, dann kriege ich gezielt mehr Informationen zu den Themen, die mich sowieso interessieren. Auf der anderen Seite führt es natürlich gerade dazu, dass man innerhalb der eigenen Weltsicht auch radikalisiert werden kann oder so stark bestärkt wird, dass man wenig Abweichung dazu zulässt beziehungsweise auch gar nicht mehr in Berührung kommt mit anderen Perspektiven.
Ja, und da gibt es ein psychologisches Phänomen, das heißt Selective Exposure, also diese selektive Exposition, die das ein bisschen erklärt, weil in Meta-Analysen hat man festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, Informationen zu wählen, die bereits die eigene bestehende Meinung unterstützen, im Durchschnitt etwa doppelt so häufig ausgewählt wird, als sich mit widersprechenden Informationen zu beschäftigen. Das heißt, das ist ein bisschen eine wechselseitig verstärkende Dynamik. Und das machen Menschen deswegen, weil bei der Auswahl von Informationen sich zwei unterschiedliche menschliche Bedürfnisse streiten. Also wir möchten möglichst korrekt Dinge sagen und faktenbasiert handeln. Und dafür ist eine ausgewogene Informationswahl ja total hilfreich. Aber andererseits möchten wir auch unsere eigene Meinung bestätigt bekommen und die verteidigen, weil wenn wir Informationen erhalten, die unserem Weltbild entsprechen, gibt uns das ein positives Gefühl, richtig zu liegen. Und widersprechende Informationen erzeugen eher so einen negativen Spannungszustand. Diese kognitive Dissonanz hatten wir schon in einer von den Folgen. Also diese Antizipation von diesem unangenehmen Zustand könnte erklären, warum Menschen sich tendenziell nicht so gerne mit Informationen konfrontieren, die ihren eigenen Ansichten widersprechen.
Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, dass es noch viele Räume gibt, wo man grundsätzlich per analog mit unterschiedlichen Meinungen in Berührung kommt. Also sei das jetzt der Arbeitsplatz, Schule, Studium, Kindergarten, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Also ich finde das schon auch wertvoll und wichtig. Es rühmen sich natürlich viele große Zeitungsüberschriften darüber, wie kann man noch im Gespräch bleiben, wer spricht und wer spricht nicht mehr miteinander. Und ich habe da auch persönlich eine ganz ambivalente Haltung dazu, muss ich zugeben, weil ich denke mir auch, bei manchen sehr radikalen Positionen habe ich gar keine Lust drauf, die irgendwie aus ihrem Wahn herauszuziehen und herauszuquasseln. Und gleichzeitig glaube ich aber eben, dieses Angebot einer, ich sag mal, friedlichen Form der Kommunikation, das möchte ich schon aufrecht erhalten. Aber eben, weiß ich nicht, wenn jemand jetzt mit einer total klaren Symbolik auf mich zukommen würde und es wäre für mich erkennbar und offensichtlich, dass der jetzt beispielsweise einem ganz rechten Spektrum angehört, da würde ich auch einen großen Bogen drum machen, ganz ehrlich.
Ja, also nach dem Motto, choose your battles wisely. Du hast auch das Wort Wahn verwendet, wo ja dazu gehört, dass Menschen unverrückbar davon überzeugt sind, dass sie Recht haben. Ich glaube, was bei so Konfrontationen mit anderen Bubbles oder mit anderen Echokammern relevant sein kann, ist, dass man voraussetzt, dass beide gewillt sind, sich empathisch zu begegnen und neugierig sind auf die andere Position. Es braucht nicht unbedingt schon die Bereitschaft, die eigene Meinung zu ändern, aber so eine andere Perspektive einzunehmen oder neugierig zu sein, was den Menschen dazu bewegt, diese Haltung einzunehmen, ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung dafür, dass ein Gespräch überhaupt sinnstiftend möglich ist, weil sonst legen beide ihre unterschiedlichen Weltansichten zueinander, die sind überhaupt nicht deckungsgleich und dann gibt es eigentlich nur Konfliktpotenzial. Also die Frage ist auch immer, mit welchem Motiv tritt man mit solchen Menschen in Kontakt und hat man gerade die persönlichen Ressourcen dazu, das auch gut machen zu können oder wäre es besser, das zu einem anderen Zeitpunkt zu machen oder jemanden anderen machen zu lassen, der nicht voll, in Wien würde man sagen, in den Saft geht bei dem Thema, sondern da auch auf einer sachlichen Ebene wirklich diskutieren kann und nicht auf einer Beziehungsebene gleich irgendwie angriffig werden muss oder die Person abwertet, weil natürlich eine andere Perspektive zu hören ja auch für manche Menschen was Bedrohliches haben kann.
Und das ist vielleicht schon auch der Grund, warum es viele Entwicklungen neuerdings, und wir werden das nur ganz kurz anschneiden, weil es einfach ein großes Thema ist insgesamt und wir uns da vielleicht nochmal an einem anderen Punkt ausführlicher widmen möchten. Aber künstliche Intelligenz und auch das Gespräch mit der künstlichen Intelligenz ist ja in Wirklichkeit eines, hat man jetzt herausgefunden, das sich selbst bestätigt.
Weil die Personen, die Prompts oder die Fragen stellen, dann immer sehr positive Rückmeldungen bekommen und eher die eigene Meinung bestärkt wird.
Und das kann natürlich schon auch ein Motor dafür sein, dass ich mich weniger mit realen Menschen austausche, die mir widersprechen könnten, als wenn ich mir selber sogar nur noch mit einem Computersystem eine Welt aufbaue, in der alles ja mir zuliebe zugestimmt wird.
Und unsere Debattenkultur hat sich, glaube ich, auch verändert. Wir werden noch gleich auf unser nächstes Werk eingehen, wo Debattenkultur noch sehr relevant war. Das war auch etwas, was in der Gesellschaft gefördert wurde, zumindest in manchen akademischen Kreisen. Und vielleicht in aller Kürze, was man heute schon als wichtige Rahmenbedingung fixieren kann im Umgang mit Diskussionen oder mit anderen Personen, die andere Meinungen haben, ist, dass es immer leichter ist, das Angesicht zu Angesicht zu lösen und nicht einen digitalen Chat auf irgendeinem Video mit jemandem eine Diskussion zu beginnen, weil wenn die nonverbale Kommunikation wegfällt, es eine viel höhere Wahrscheinlichkeit gibt für Missverständnisse und es lässt viel Raum für Missinterpretationen, den Emojis nicht ausfüllen können. Dass aber auch Timing total wichtig ist, dass man eben drauf guckt, in welchem Zustand möchte ich dieses Gespräch führen? Bin ich gerade selber ausreichend gut da? Ist das jetzt ein Töne-Angel-Gespräch oder ist das etwas, was mir sehr wichtig ist oder sehr nah an meinem Herzen liegt, dass ich mir dafür auch Zeit schaffe, um das ausreichend gut besprechen zu können? Dann gibt's so Sachen, die in der Paartherapie zum Beispiel immer wieder Thema sind, dass man da auch auf nonverbale Hinweise Menschen sensibilisiert, weil wenn ich jedes Mal mit den Augen rolle, wenn meine Partnerin irgendwas zu mir sagt, sendet das ja auch schon eine Message darüber, wie ich in Kommunikation gehe. Das heißt, da gibt's eine Vielzahl an Dingen, die man berücksichtigen kann, wenn man eine gute Debattenkultur wieder etablieren möchte.
Glaubst du, ist jetzt eine ganz persönliche und unvorbereitete Frage, aber glaubst du, dass es Menschen gibt, die sich nicht verstehen können? Also weil wir jetzt auch gesprochen haben darüber, wie man Missverständnisse aus dem Raum schaffen kann auf besten Wege. Ich habe so einen Restzweifel, ob es nicht auch sozusagen Paare oder eben zwei Gegenüber gibt, die gar nicht auf einen Zweig kommen können.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie viel Konflikthistorie in dieser Beziehung schon besteht zum Teil. Weil wenn man nicht mehr imstande ist, sachlich irgendwas zu besprechen, sondern alles nur noch ein Aufrechnen von eigenen Kränkungen und Verletzungen ist, ist es sehr schwierig, nochmal einen Weg zurückzufinden. Und auch dieser Aspekt, den wir vorher schon thematisiert haben, dass man gewillt sein muss, die Perspektive der anderen Person nachvollziehen zu wollen oder zumindest neugierig zu sein, wie die drauf schaut. Das ist ein Unterschied in der inneren Haltung. Wenn ich da nicht mehr dabei bin, dann macht Diskussion auch nicht so viel Sinn.
Und genau so eine Diskussion hat aber unser nächster Künstler schon noch für sehr sinnvoll erachtet. Feuerbach Anselm, einer meiner Lieblingskünstler aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Das ist kein Geheimnis, dass ich den nicht so gern habe, aber ich muss sagen, es ist ein sehr beeindruckendes, sehr detailreiches Bild. Wir sehen nämlich das Gastmahl des Plato 1869 und hier wird wirklich noch leidenschaftlich miteinander gesprochen, aber es gibt auch so eine Form von Feierlaune beziehungsweise ja einfach eine sehr rege soziale Situation.
Das war auch der Ausgangspunkt des Malers Feuerbach, als er die Idee zu diesem Gemälde entwickelte. Er wollte Menschen zeigen, die im Einklang mit ihrer geistigen Natur zusammenkommen. Feuerbach suchte nach einem Gegenbild zu den populären Darstellungen der berauschten, ungezügelten Feste der Antike, den sogenannten Bacchanalien. Statt Rausch und Ekstase wollte Feuerbach Reflexion und geistigen Austausch zeigen. Fündig wurde Feuerbach bei Platons Gastmahl. In dieser Abhandlung des berühmten Philosophen Platons lädt der Tragödiendichter Agathon zu sich nach Hause ein. Unter den Gästen große Namen wie unter anderem Sokrates. Anlass ist Agathons Sieg bei einem Dichtwettbewerb. Thema des Abends bei Agathon ist Eros, die Liebe. Jeder Gast stellt seine eigene Sicht auf die körperliche und geistige Liebe differenziert und reflektiert vor. Unerwartet stürzt dann jedoch ein prominenter Politiker, Alkibiades, betrunken in die Runde. Auf die vorangegangenen Reden erwidert Alkibiades eine leidenschaftliche Lobrede auf Sokrates, dem Mann, zu dem er sich auch erotisch hingezogen fühlt. Feuerbach übersetzt diese Szene in ein monumentales Gemälde. Sein Gastmahl des Platos ist rund 6 auf 3 Meter groß. Die Figuren erscheinen beinahe lebensgroß. Das Gemälde ist zweigeteilt. In der Mitte steht Gastgeber Agathon. Auf der rechten Seite des Bildes sind die Philosophen und Gelehrten zu sehen, nachdenklich und in sich gekehrt. Auf der linken Seite tritt der junge Alkibiades mit einer berauschten Gruppe ein, begleitet von Musik, Licht und Tanz. Besonders spannend, der Gastgeber Agathon steht in der Bildmitte zwischen den beiden Gruppen, die einerseits das sinnlich heitere und extrovertierte Leben und auf der anderen Seite das geistreich zurückhaltende, reflektierte Leben verkörpern. Agathon heißt mit seiner Körperhaltung und seinen geöffneten Armen beide Gruppen willkommen und verbindet sie so miteinander. Vor dem Hintergrund von Platons Werk, in dem jeder seine Sicht auf die Liebe darlegt, können in Feuerbachs Gemälde auch eine Vielzahl von Kommunikationszielen beobachtet werden. Von der Körpersprache über das ruhige Gespräch, die stille Reflexion bis hin zum extrovertierten Auftritt wird hier eine Bandbreite der Möglichkeiten der Gesprächsführung abgebildet.
Das ist schon noch spannend, wenn man auf Platon blickt, weil der einen ganz kritischen Blick auf das schriftliche Wort hatte. Das heißt, der hat eigentlich gesagt, die Schrift sei nur ein Abbild der lebendigen Rede und das könnte kein echtes Wissen vermitteln. Und das ist auch ein bisschen, worauf hier Bezug genommen werden kann. Platon hat eben da 370 vor Christi, als die ersten Schrifttafeln aufkamen, daran kritisiert. Und ich finde, das ist sehr valide. Heute noch kann man ein bisschen ummünzen, dass es so eine fehlende Interaktivität gibt. Das heißt, dass Worte keine Fragen beantworten können oder sich an den Wissensstand des Lesers anpassen oder der Leserin. Dass es so eine Scheinsicherheit vermittelt. Also LeserInnen könnten glauben, Wissen zu besitzen, ohne wirklich verstanden zu haben, weil das Schrift nur tote Buchstaben wären. Eine Form von Gedächtnisverlust, und auch das ist spannend. Platon hat nämlich gemeint, Menschen würden durch die Schrift verlernen, ihr Gedächtnis zu trainieren. Und statt sozusagen sich auf ihr Erinnerungsvermögen zu verlassen, würden sie sich auf Texte konzentrieren. Und letztlich meinte er, dass nur der Dialog und das direkte Gespräch eine echte Erkenntnis ermöglichen würde, weil die Schrift ein starres Abbild bleibt. Und wenn man sich das so anhört, das hätte auch mein Opa sagen können über WhatsApp.
Ja, es hat mich jetzt auch ein bisschen daran erinnert, was wir vorher schon aufgegriffen haben, nämlich dass in Schriftsprache einfach viele Ebenen der Kommunikation verloren gehen.
Und gerade das, was Platon hier aufgreift und was auch in dem Bild irgendwie zum Thema gemacht werden kann, ich finde es nochmal unter dem Aspekt spannend, was eigentlich dann in weiterer Folge auch damit weiter erforscht wurde, nämlich diese zum Beispiel Vergesslichkeit, das nennt man heute den Google-Effekt. Und da gab es eine Studie 2011, also die eine Gruppe von Menschen hatte die Möglichkeit, nachher zu googeln, während des Experiments nicht, aber nachher, und die andere nicht. Und da hat sich schon gezeigt, dass mehr Menschen, die die Möglichkeit hatten, nachher zu googeln, sich weniger Inhalte gemerkt haben während des Experiments. Oder man hat auch zum Beispiel zu dieser Interaktivität gesehen, dass die Online-Kommunikation tatsächlich häufig eher oberflächlich bleibt und Missverständnisse befördert. Also etwas, was du auch schon erwähnt hast, diese Form der Einbahnkommunikation. Ganz, ganz spannend allerdings finde ich eigentlich, dass man sich zum Beispiel 2011 angeschaut hat, inwiefern die digitale Kommunikation auch die emotionale Tiefe reduziert und ob es da wirklich irgendeine Form von Empathieabbau gibt. Sherry Turkle hat gesagt, Emojis und Likes ersetzen nach und nach echte Resonanz, total überspitzt jetzt gesagt. Und das erinnert auch wieder an Platons Kritik zu sagen, dass diese Reaktion des Gegenübers und diese Nichtmöglichkeit zu haben, auf etwas einzugehen und nachzufragen, eigentlich ein spannender Aspekt ist.
Nicht verstanden werden kann ganz unterschiedliche psychologische Auswirkungen haben, die von Selbstzweifeln über Einsamkeit oder mit emotionalen Gefühlen wie Angst, Schmerz oder Scham verbunden sind, zusammenhängen. Und bei längerfristigem Erleben von dem, wenn ich nicht verstanden werde von meinem Gegenüber, gibt's auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung von diversen psychischen Erkrankungen, also Angststörungen oder Depressionen oder Suchterkrankungen. Also das kann zu einem negativen Selbstbild und geringem Selbstwertgefühl führen oder eben auch Konflikte und Spannungen in Beziehungen verstärken, die schon da sind, welche auch wiederum Empathieerleben erschweren können. Es geht eben bei Kommunikation nicht nur darum, etwas zu teilen und zu erzählen, sondern auch darum, in so einen Resonanzraum zu kommen, dass die andere Person, mit der ich die Sachen teile, die mir wichtig sind, damit auch was anfangen kann oder meine Innenwelt, mein Erleben nachvollziehen kann. Das ist ein ganz wichtiger Baustein.
Und deswegen geht es mir schon auch oft so, wenn ich jetzt eine Zeit lang am Land war, wo der Großteil meiner Familie lebt, dann freue ich mich oft auch wieder in die Stadt zu kommen und zu wissen, hier gibt's mehr von den Menschen, die zum Beispiel dieselben Interessen wie ich teile oder die eben auch zu aktuellen Themen informiert sind in den Bereichen, die ich spannend finde.
Ja, weil das hat ja auch eine wichtige Auswirkung darauf, wie man Themen auswählt, mit wem ich was bespreche. Das ist wieder eine Frage so ein bisschen mit der Echokammer. Aber wenn man eine eigene Bubble hat, wo zum Beispiel psychische Erkrankungen als einfach ein exemplarisches Beispiel akzeptiert sind oder wo man davon ausgeht, dass das etwas ist, was tatsächlich viele Menschen betrifft, spricht man mit denen natürlich ganz anders bei einer eigenen Betroffenheit, als wenn man mit, ich sag mal, Stereotyp-Familienangehörigen, die sagen, man muss nur härter arbeiten oder man hat zu viel Freizeit, wenn man eine Depression entwickelt, dass da man sich gut überlegt, mit wem man was bespricht. Und manche Menschen, die in ihrem Umfeld niemanden haben gegenwärtig, der mit diesen Themen irgendwie offen umgehen kann, sind in der Therapie gut aufgehoben, damit es irgendjemanden gibt, der auch als Gegenüber zur Verfügung steht und da Kommunikation auch anders gelingen kann. Weil wir wissen ja auch, dass bei unterschiedlichen psychischen Erkrankungen Kommunikation sich verändert. Also bei Depressiven ist es nachweislich so, dass die oft eine monotonere Sprache haben, eine geringere Sprechgeschwindigkeit haben oder längere Pausen machen. Die verwenden häufiger so Worte wie einsam oder traurig oder sagen sehr häufig auch so absolute Wörter wie immer, nie, total. Und sie beschreiben deutlich häufiger Situationen aus der ersten Person Singular, weil die Depression damit einhergeht, dass man so ein bisschen im eigenen Zentrum des Weltbildes steht und das Leiterleben so gravierend ist, dass andere Perspektiven gar nicht mehr so leicht übernommen werden können. Oder bei sozialer Phobie ist es ja auch einfach ein wesentlicher Baustein, dass die Angst davor haben, in sozialen Situationen etwas zu machen, was peinlich sein könnte oder dass ihnen andere zuhören, wenn sie was sagen oder bewertet werden könnten. Und das kann sich dann auf ganz unterschiedliche Arten auswirken. Und die profitieren zum Beispiel sehr davon, dass man technologisch gestützte Methoden der Kommunikation hat, dass die zum Beispiel nicht bei einem Arzt anrufen müssen, um einen Termin auszumachen, sondern dass es sowas wie Online-Terminvereinbarung gibt, dass da auch die Barriere gesenkt wird, damit die Menschen Hilfsangebote in Anspruch nehmen können.
Ich wollte gerade sagen, also viele Dinge, die wir da jetzt auch so auf eine Art und Weise in das Zentrum unseres Gesprächs gerückt haben, sind natürlich auch für viele Bereiche in der Gesellschaft, auch für zum Beispiel Menschen am Spektrum oder auch für neurodiverse Personen Hilfsmittel und Möglichkeiten, in einer Gesellschaft integrierter zu leben.
Das kann ein Vorteil von einer Diagnose sein, auch wenn man sehr diagnosekritisch sein kann. Manchmal ist es hilfreich, wenn unter Anführungszeichen das Kind einen Namen hat und man dann darüber besser mit zum Beispiel Partnerinnen in Austausch gehen kann und sagen kann, ich bin in Gesprächen nicht ablenkbar, weil ich nicht daran interessiert bin, was du mir erzählst, aber aufgrund meiner ADHS bin ich sehr empfänglich für Umgebungsgeräusche und die lenken mich schneller ab, als das bei dir der Fall ist. Dementsprechend bitte ich, das auch so nachvollziehen zu können oder da ein bisschen das nicht persönlich zu nehmen, sondern dem einfach offen gegenüber zu begegnen oder dass die manchmal Gespräche als langweilig empfinden, aber nicht, weil die Person, die ihnen gegenüber sitzt, langweilig ist, sondern weil das aufgrund der eigenen Neurodiversität Informationsverarbeitung anders stattfindet und damit auch Auswirkungen auf die Kommunikation hat.
Wer keine Probleme hat, sich auszutauschen, sind die zwei Herren auf unserem letzten Bild, das die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe heute mitgebracht hat.
Et bien voisin.
Heißt das gute Bild. Ich bin mir sicher, wir werden es auch in der Metaebene nochmal ganz schön ausgesprochen hören. 1857 unterhalten sich zwei Nachbarn, wie der Titel schon sagt, miteinander. Der eine lehnt sich so aus dem Fenster, der andere ist mit den Ellbogen am Geländer gestützt seines Balkones und sie sind ganz aufgeregt.
Was auf den ersten Blick wie eine harmlose Alltagsszene wirkt, entpuppt sich als Moment kollektiver Aufregung. In Paris ging 1857 eine große Angst umher. Angeblich sollte ein Komet auf die Erde stürzen. Die Vorstellung löste eine Massenpanik aus, die sich wie ein Lauffeuer auf unterschiedlichen Kommunikationswegen verbreitete. Der Künstler und Karikaturist Honoré Daumier reagierte auf diese Aufgeregtheit mit einer Bilderserie in der französischen Satirezeitschrift Le Charivari. 10 Karikaturen mit dem Titel La Comète de 1857 zeigen den Zustand der aufgebrachten Pariser Bevölkerung. Überspitzt, bissig und erstaunlich aktuell. In der dritten Szene mit dem Titel Eh bien, voisin, lehnt sich ein Mann aus dem Dachfenster und fragt den Nachbarn unter ihm, ob dieser so geschrien habe, weil er den Kometen gesehen habe. Daraufhin erwidert der Nachbar, dass er zwar zunächst gedacht hätte, den Kometen gesehen zu haben, es aber zum Glück nur ein Kaminfeuer gewesen sei. Vor allem mit dem Wissen, dass der befürchtete Kometeneinschlag nicht stattgefunden hat, wird in aller Absurdität deutlich, wie Kommunikation Realität formen kann.
Und dieser Kometeneinschlag ist natürlich auch so ein bisschen eine Metapher dafür, was wir heute ganz oft erleben. Also das kennt man schon auch heutzutage aus so Krisenkommunikation. Wir lesen jeden Tag so viele erschütternde Nachrichten, auch wieder aufgrund unserer Verbundenheit und Digitalisierung und Globalisierung. Bekommt man auch so viel mit und ist auch so ein Thema wie Nachrichtenkonsum plötzlich relevant geworden für das eigene Wohlbefinden? Wie handhabst denn du das?
Also das hängt bei mir stark davon ab, in welcher Lebensphase ich gerade bin, wie aufnahmefähig ich auch für allgemeine Krisen bin, wie da meine Kapazität vielleicht auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit schon ausgeschöpft ist. Also wenn ich gerade sehr viele Menschen begleite, die sehr belastende traumatische Erfahrungen gemacht haben, merke ich schon, dass ich dann vom Nachrichtenkonsum selektiver auswähle, ob ich mich jetzt mit allen Krisen der Welt gleichermaßen beschäftige oder ob es mir reicht, oberflächlich informiert zu sein, weil mein Einflussrahmen ja auch eingeschränkt ist. Wie machst denn du das, wenn du so viel unterwegs bist?
Ich versuche es schon stärker zu beschränken. Also für mich ist zum Beispiel total wichtig geworden, dass ich im Urlaub meinen Medienkonsum komplett einschränke. Also ich lösche da sogar Apps, Nachrichten, E-Mails von meinem Bildschirm und lasse wirklich nur so 2-3 Kommunikationskanäle offen. Das heißt, ich habe auch alle Benachrichtigungen abgeschalten. Und wenn man mich wirklich erreichen will, muss man mich anrufen. Und was den Nachrichtenkonsum angeht, ist es genauso. Also ich war jetzt vor kurzem auch mal ein paar Tage, habe ich mich rausgenommen und ich kam zurück und ich war ganz überrascht, weil ich dann irgendwie auch kein Radio gehört habe. Und man hat dann das Gefühl irgendwie, jetzt ist schon wieder die Welt dreimal untergegangen. Ich war dann aber ganz froh, weil ich spüre das total, diese ständige Alarmbereitschaft und auch dieses ständige, was passiert jetzt und dieses Überkonsumieren von Informationen, die auf der Suche nach irgendeiner Form von Sicherheit. Und da haben wir aber noch gar nicht drüber geredet, wie ich überhaupt verifiziere, was ich da kommuniziere.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, nämlich auch Medien, gerade Nachrichten, leben von Reichweite inzwischen. Und die ist bei negativen Nachrichten immer höher. Und manchmal kann man auch bei Krisenkommunikation beobachten, dass sich das so ein bisschen selbst überholt, in den sozialen Medien dann Videos geteilt werden, die mit diesem eigentlichen Ereignis überhaupt nichts zu tun haben oder dass sofort mögliche Tatverdächtige benannt werden und dann Fotos kursieren, obwohl das gar nicht die Person ist, die diese Tat begangen hat. Und als Gegengewicht finde ich ganz wichtig, auch auf psychologischer Ebene immer wieder anzuregen, dass man sehr gut selektiert, welche Medien man konsumiert. Da braucht es ja auch eine gewisse Medienkompetenz, um herauszulesen, ist das etwas, was faktisch passiert, berichtet wird oder ist das irgendwas, was so ein bisschen einfach nur, um mehr Reichweite zu generieren, total überzogen, übertrieben, sensationsgeil, reißerisch formuliert ist, weil das das Engagement erhöht. Und da gut zu wählen, aber auch ganz gezielt Good News sich in den Feed zu holen. Also so, es gibt auch eigene Nachrichtensender, die sich darauf spezialisiert haben, nur gute Nachrichten zu kommunizieren, weil das so unterrepräsentiert ist in der Allgemeinen.
Das habe ich kürzlich entdeckt und das hat mich so gefreut.
Ja. Ja, also dass wir nicht immer nur Berichte kriegen von, also ein Beispiel wäre Artensterben, ne, sondern dass es auch, letztlich wurde mir was angezeigt, dass die Tigerpopulation in einem Land wieder total zugenommen hat. Also dass es auch ein bisschen ein Gegengewicht gibt, dass es auch gute Entwicklungen gibt und nicht die Welt grundsätzlich die ganze Zeit den Bach hinuntergeht.
Und gerade diese Szenarien, ja, also wenn wir jetzt was, um es ein bisschen auseinander zu dröseln, also wir sind sozusagen von diesem Nachbarsgespräch auch so eine Massenkommunikation gekommen, also auch dieser androhende Komet, der da kommen soll und dann aber letztlich nicht gekommen ist, ist ja auch nochmal so ein bisschen ein Sinnbild auch wirklich für dieses Verlaufen in Verschwörungsideen, in Verschwörungserzählungen. Das ist dieses eben, wie weit kann ich auch die einseitige Kommunikation, die auf mich einprasselt, einordnen, filtern, mit wem tausche ich mich darüber aus. Ich glaube, das sind so wichtige Fragen auch in Zeiten wie heute nochmal zu unterstreichen, dass wir so vielen unterschiedlichen Reizen ausgesetzt sind und es immer wichtiger werden wird, auch diese Form der Menge, weil sie wird nicht mehr weggehen, zu sortieren und für unsere menschliche Wahrnehmung einordnenbar zu machen.
Ja, und was ich auch vielleicht im Sinne von Takeaways den Hörerinnen und Hörern gern mitgeben würde, ist das Konzept der gewaltfreien Kommunikation. Das haben vielleicht einige auch schon gehört, aber so in aller Kürze sind das 4 Schritte, auf die man so in der Kommunikation gut achten kann. Der erste Schritt ist beobachten, nicht urteilen. Dass man zum Beispiel ein beobachtetes Verhalten mal benennt, damit klar ist, worum es gerade geht. Der zweite Schritt ist dann, dass man die Gefühle erspürt, die entstehen aufgrund von dieser Beobachtung, dass man die mal für sich klarkriegt und dass man dann das Bedürfnis benennt, welches damit zusammenhängt, um dann eine Bitte oder einen Wunsch zu formulieren. Also ganz konkret könnte das zum Beispiel sein, das Thema ist, wenn ich nach Hause komme, dann brennt überall Licht und ich könnte dann beobachten, dann bin ich verärgert. Und indem ich das ausspreche und nicht nur ärgerlich reagiere, sondern primär das verbal zum Ausdruck bringe, ermöglicht es eher einen Anschluss vom Gegenüber, weil ich dann sagen kann, ich möchte zum Beispiel darauf vertrauen können, dass wenn wir besprochen haben, dass Energiesparen wichtig ist oder dass es in der Wohnung total heiß wird, das ist jetzt im Sommer immer wieder Thema, wenn so viele Glühbirnen noch brennen, dann wünsche ich mir, dass das auch funktioniert, dass du mich ernst nimmst in dem, was ich vorher formuliert habe. Das wäre dann auch schon der Wunsch, dass man sagt, bitte achte in Zukunft darauf, dass du es ausmachst, wenn du es nicht brauchst.
Das sind so kleine Tipps und Tricks, mit denen man sich wirklich sehr große Konflikte auch mal ein bisschen aufdröseln kann und im Alltag ein bisschen ausprobieren kann. Mir hat damals auch noch sehr geholfen, wir haben es am Anfang angesprochen, dieses Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, auch ganz bekannt in unserer Branche, der sagt halt sozusagen, es gibt so 4 Ohren, mit denen man Inhalte hören kann. Das ist einmal so die Sachebene, also was wird inhaltlich, fakten, datenmäßig zu mir gesagt. Selbstoffenbarung, was sagt die Person, die die Aussage tätigt, über sich? Ich gebe da Gedanken, Gefühle oder Absichten preis von mir. Eine Beziehungsebene, also was halte ich eigentlich von dir und wie stehe ich zu dir? Das mache ich vielleicht auch mit dem Tonfall, Mimik, Wortwahl. Und einen Appell, also was möchte ich gern, dass du tust und wie kann ich dich beeinflussen, dass du das tust? Und ein ganz, ganz klassischer Fall von Misskommunikation ist, wenn ich ständig das Gefühl habe, jeder will mir was anschaffen, weil ich eine Person bin, die vielleicht versucht, es ganz vielen Leuten recht zu machen. Und dann höre ich in jeder Aussage, interpretiere ich einen Appell hinaus. Das also, kommt dir bekannt vor, oder?
Ja, in dem Fall wäre es zum Beispiel ein überausgeprägtes Appellohr. Und was ich bei dem Modell total spannend finde, ist, dass es ja auch quasi ein Gegenüber gibt, dass man könnte auch sagen, es gibt auch 4 Münder, aus dem diese Botschaften kommen. Und dass es da lohnend sein kann, in eine Metakommunikation darüber zu gehen, hey, bei mir landet das wie ein Appell oder bei mir landet das als Selbstoffenbarung. Wie hast du es denn eigentlich gemeint? Und dann kann die Person sagen, ach so, ja, es war eher ein Appell. Es war so gemeint. Oder dann sagt die, nee, das war eine Aussage auf der Beziehungsebene oder auf der Sachebene. Ich habe einfach nur was festgestellt. Dass da man sich ein bisschen bewusst wird, wie man selber dazu neigt, tendenziell zu kommunizieren. Aber auch, welche Ohren sind denn bei einem selber jeweils überaus geprägt?
Und das sind so Möglichkeiten, glaube ich, auch so einen wertschätzenderen Umgang zu etablieren in der Art und Weise, wie wir in Kontakt miteinander treten. So ein kleiner Tipp ist noch manchmal auch, sich anzuschauen, was wird denn wirklich gesagt? Weil ganz oft schwingen ja so viele, gerade wenn ich jemanden gut kenne oder lang kenne, dann bin ich da total oft schnell dabei, vorauseilend schon zu interpretieren. Und manchmal muss ich mich da selber an der Nase nehmen und mir denken, okay, die Person hat jetzt grundsätzlich mal nur gesagt und sie wird sich schon melden oder er wird sich schon melden, wenn es nicht so gemeint war.
Ja.
und wenn ich irgendwas zwischen den Zeilen lesen hätte sollen.
Genau, da auch ein Vertrauen in die Kompetenz der Kommunikation des Gegenübers zu legen und zu sagen, die wird sich melden, wenn sie mir was anderes kommunizieren will, als das, was ich jetzt auf der Sachebene höre.
Ich habe zum Beispiel schon noch viel gehört, als ich studiert habe, von Leuten außerhalb der Branche, die dann gesagt haben, naja, jetzt redest du nur mehr total professionell und machst Gesprächsführung mit mir und da willst du mich jetzt irgendwo reinlenken. Und erstens mal, also ich beherrsche das sowieso nicht in dem Ausmaß wie jetzt eben in einer Psychotherapie, wo man viel gekonnter noch Gesprächsführung einsetzen kann. Und trotzdem ist es am Ende des Tages ja keine Manipulation, sondern ein Angebot einer Perspektive.
Genau.
Und ich glaube, das darf man auch anbieten, zeigen, sagen, okay, da hat es eine Wissenserweiterung gegeben. Gleichzeitig aber ist es aus meiner Perspektive gar nicht so leicht, jemanden wohin zu lenken, wo er gar nicht hingelenkt werden möchte.
Ja, das ist auch gut so, weil wir als soziale Wesen verbinden uns zwar über Kommunikation, aber wichtig ist eben auch, dass wir in ein Erleben kommen von verstanden werden. Und das wäre bei einem Erleben von Manipulation ja nicht der Fall.
Und damit wünschen wir euch anregende Gespräche, einen guten Austausch und hoffentlich auch einen Blick auf unsere Kanäle der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe oder unserem Podcast auf Instagram kunstcouch-podcast. Empfehlt uns gerne weiter und gebt uns 5 Sterne.
Und wir freuen uns immer über Feedback. Falls euch ein Thema interessiert in der Verschränkung von Psychologie und Kunst, sind wir sehr gerne für eure Anregungen offen.
Bis bald.
Tschüss.
Das war die Kunstcouch, was die Kunst in uns bewegt. Mit der klinischen Psychologin und Psychotherapeutin Gloria Grabmeier und der Autorin Jacqueline Scheiber. Eine Produktion der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Abonniert unseren Podcast und folgt der Kunsthalle bei Instagram. Habt ihr Themenwünsche? Dann schreibt uns via Direct Message oder per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de.